Glauben fällt mir viel leichter, seit ich annehmen kann, dass es nicht so einfach ist. Gott, du liebst mich, egal was ist, und du trägst mich durch jede Situation. Das ist unabhängig von meinem Verhalten. Und Vergleiche lösen Druck aus. Und man muss, glaube ich, irgendwann erkennen, dass Jesus uns nicht vergleicht. Ich glaube, da hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss gar nicht sein wie irgendjemand sonst, sondern ich bin Jonas und ich kann das und das. Und das ist gut so.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute im Stream mit Jonas Burg aus Speyer. Jonas ist im Leitungsteam des Worship-Bereiches und leitet dort mal vom Schlagzeug, mal von der Gitarre aus die Anbetung. Er ist außerdem Teil des Worship- und Creative Arts-Leitungsteams. Herzlich willkommen, Jonas.
Hallo, vielen Dank.
Sehr schön, dich zu sehen. Ich sehe, du bist so ein bisschen wie in so einem Studio. Ja. So sieht das aus.
Ja, ich bin bei mir eher im... Meine Frau meint, ich muss Büro nennen, aber es ist eigentlich mein Musikzimmer. Genau. Ja, habe hier mein kleines Equipment so zusammengestellt für musikalische Projekte, die ich so habe. Genau.
Okay, das klingt richtig gut. Ja, ich freue mich total, dass du im Flow bist. Wir haben uns bei der Worship Fusion ein bisschen kennengelernt schon. Ein Format, was Worship und Creative Arts in den letzten Jahren ausrichtet, wo es darum geht, Anbeter und Kreative aus Vineyard Dach zusammenzuholen. Ich fand deine Beiträge immer super. Mhm. Was mich auch immer beeindruckt hat, der Stil, den du spielst. Du spielst E-Gitarre meistens in der Anbetung.
Ja.
Und hast eine gute Mischung zwischen Effekt und Rhythmus. Das hat mich immer sehr mitgenommen. Also cool. Ich bin gespannt, was wir heute zum Thema finden.
Yes.
Unsere Überschrift heute ist Anbetung und Alltag. Bevor wir reingewichtig dich kurz vorstellen, du bist verheiratet, ihr habt ein Kind und du hast eine Teilanstellung in der Vineyard Speyer. Richtig. Ansonsten arbeitest du als Erzieher.
Genau.
Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Du musst ja einige Bereiche sozusagen in Balance halten.
Ich würde mal vielleicht der bezeichnendste Tag, würde ich sagen, ist für mich tatsächlich der Sonntag. Wir treffen uns um 8.30 Uhr in der Gemeinde. Genau, mache mich fertig morgens, fahre in die Gemeinde, dann haben wir unseren Soundcheck. Dann haben wir unsere Worship-Zeit, meistens so um die 45 Minuten im Gottesdienst. Wir haben immer einen Block, dann predigt das ganze Zeug, dann... danach noch ein bisschen mit den Leuten quatschen, weil die Beziehung als zu den Menschen zu bauen als Worship-Leiter ist unheimlich wichtig. Dann geht's ab nach Hause, mache ich einen kurzen Mittagsschlaf und häufig gehe ich dann noch zur Arbeit in den Nachtdienst. Ich arbeite in der Wohngruppe mit Jugendlichen in der Jugendhilfe und wir sind 24/7 geöffnet. Das heißt, ich arbeite da im Schichtdienst und es kommt sehr häufig vor, dass ich dann quasi vom Gottesdienst noch direkt dann zur Arbeit muss. Und es ist schon ein spannender Tag dann. Von dem, was ich am liebsten tue, Worship leiten, zu dem, was ich auch sehr gerne mache, zum Arbeiten, aber es ist einfach ein krasser Szenenwechsel. Und das ist so ziemlich normaler Alltag mittlerweile für mich. Das mache ich so seit knapp 10 Jahren.
Passt ja unser Thema heute total gut, Anbetung und Alltag.
Ja.
Wie bist du aufgewachsen? Kommst du aus einer Familie, die sich immer schon nach Gott ausgestreckt hat?
Ja, schon ein sehr großes Fundament, aus dem ich da komme. Genau, aufgewachsen bin ich im Baptistenbund. Mein Vater war Baptistenpastor. Und genau, also Gemeinde und Jesus und auch in der Gemeinde dienen, das war schon immer ein Thema in unserem Leben. Für mich persönlich auch ein Thema, was ich eigentlich immer sehr genossen habe, gerade die Gemeinde. Große Liebe für die Gemeinde.
Das klingt nach einem Setting, was viel Sicherheit gibt, was viel Rhythmus und Regelmäßigkeit gibt. Aber ich stelle mir vor, das kann auch herausfordernd gewesen sein. Gab es da so Momente?
Absolut. Jeder, der das, ich glaube, jedes Pastorenkind weiß, wie viel Herz und wie viel Zeit von einem Pastor in die Gemeinde fließt. Das heißt, zu Hause, die Prioritäten waren schon immer gesetzt. Also Gemeinde ging viel voraus. Und auch unsere Position in der Gemeinde als Kinder war schon ein bisschen immer so geprägt davon, es muss halt laufen. Wir sind da, wir sollen auch da sein. Ich habe das nie als großen Zwang empfunden, muss ich auch dazu sagen. Also ich war wirklich immer gerne in der Gemeinde und habe das immer genossen. Genau, für meine Geschwister war das teilweise nicht so einfach wie für mich. Es war schon, also war geprägt von viel Sicherheit, von einem sicheren Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Also ich habe lange Zeit in so einer schönen Bubble gelebt und hatte so meine Sichten auf die Welt und es war alles schön. Genau, aber es hatte auch schon seine Kehrseiten, wo viel Druck da war. Genau, wo auch das Glaubensleben viel mit Erziehung verbunden war und solche Dinge halt.
Kannst du dich erinnern, wann du Jesus zum ersten Mal für dich so gehört hast, wo du gedacht hast, jetzt spricht Gott zu mir persönlich?
Ich kann dazu sagen, ich kann mich an keine Zeit erinnern, dass das nicht so war. Also ich hatte immer schon als Kind auch diesen ernsthaften Wunsch, Jesus nachzufolgen. Viel geprägt, natürlich durch die Erziehung, und das muss halt so. Also das sehe ich jetzt auch, dass das auch teilweise ein bisschen religiös geprägt war. Aber es war in meinem Herzen immer ein Anliegen, Jesus zu gefallen. Das heißt, ich war viel, eigentlich immer im Gespräch mit Jesus in meinem Alltag, auch wenn ich unterwegs war. Ich erinnere mich an die Diskussion, die ich mit Gott geführt habe, wenn ich von der Gemeinde nach Hause gelaufen bin und keine Lust hatte mehr zu laufen und dachte, es wäre ja eigentlich cool, wenn ich fliegen könnte. Und Gott kann es ja machen. Also gucken wir mal, ob das klappt.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, genau. Also war das eigentlich immer Teil meines Lebens. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals nicht da war. Und so für mich persönlich Jesus gehört, habe ich schon früh auch. Ich habe früh mein Leben bewusst Jesus gegeben. Und ich würde sagen, das ist dieser erste Moment, wo wir Jesus Stimme wirklich hören, ist, wenn wir eins seiner Schafe werden. So ganz bewusst. Weil seine Schafe hören seine Stimme.
Wann war Glaube schwierig für dich?
Einmal die Woche, ich weiß nicht.
Sehr gut.
Ja, weiß ich nicht. Häufig. Also ich weiß nicht, ich kenne wenig Leute, die, wenn wir ehrlich sind, sagen, Glauben ist einfach. Glauben fällt mir viel leichter, seit ich annehmen kann, dass es nicht so einfach ist.
Wow, ja.
Ich merke, durch mein Großwerden und durch auch viel, ne, auch religiöse Belastung einfach, habe ich viele Dinge im Glauben falsch verstanden. Und auch unsere Gedanken und so habe ich oft falsch eingeordnet, wie das funktioniert. War viel unter Druck, wenn ich Zweifel hatte und wenn ich gemerkt habe, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so verbunden oder ich fühle den Glauben gerade nicht so und merke, dass... Ich würde sagen, dass es eigentlich eine Entwicklung der letzten Jahre tatsächlich mehr ist, dass Glauben doch letzten Endes eine Entscheidung ist, die ich treffe. Unabhängig von meinen Gefühlen und tatsächlich auch oft unabhängig von meinen Gedanken, dass ich entscheide zu vertrauen und dass ich entscheide zu glauben, auch wenn ich es in letzter Konsequenz nie wirklich beweisen kann.
Welche Themen haben sich dann wirklich weiterentwickelt? Also ich höre, du bist aufgewachsen in so einem ganz kindlichen Glauben, ganz toll mit Jesus unterwegs, ständig am Reden, aber auch in so einem Rahmen, den deine Eltern vorgegeben haben. Du hast selber gesagt, so ein bisschen religiöser Druck. Mhm. Bei welchen Themen bist du dann da ausgebrochen und hast weitererlebt?
Ich denke, ausgebrochen bin ich durch die Erfahrungen, die wir im Leben machen, wenn es schwierig wird. Da habe ich angefangen zu merken, irgendwie ist dieses Fundament nicht so, wie ich gedacht habe, also nicht so fest. Weil im Religiösen, man geht ja davon aus, ich mache alles richtig und dann passiert auch nichts. Und ich habe mich sehr bemüht, in meinem Leben alles irgendwie richtig zu machen. Ich bin absolut kein Heiliger, ich habe viel falsch gemacht, wie jeder von uns. Aber es war mir, also ich habe nie rücksichtslos gelebt. Trotzdem sind mir Dinge widerfahren, wo ich gedacht hätte, Gott, eigentlich in dieser Beziehung, wie ich sie verstehe, hättest du mich dafür schützen müssen. Und das hat mich dann ausbrechen lassen, wo ich gemerkt habe, okay, das irgendwie funktioniert es nicht. Das ist nicht die Beziehung, die wirklich trägt. Ist nicht die, wo ich alles richtig mache und dafür werde ich belohnt. Sondern die Beziehung, die trägt, ist, Gott, du liebst mich, egal was ist, und du trägst mich durch jede Situation. Und das ist unabhängig von meinem Verhalten oder von, ob ich alles richtig mache. Das hat damit zu tun, dass er mich liebt. Also die Liebe zu mir, die er hat, ist die Grundlage. Und das durfte ich neu lernen durch, ja, einfach harte Erfahrungen, die so waren in den letzten Jahren.
Genau. Ja, das ist ja ein super krasser Schritt. Und das ist ja, glaube ich, in allen von uns dieser Gedanke, okay, ich streng mich halt an, ich mach's gut. Und dann diese Erfahrung zu machen, nein, Gottes Liebe, Gottes Zuwendung ist unabhängig von meinem Verhalten. Mhm. Und trotzdem ist gerade seine Zuwendung, ist es die es mir ermöglicht, überhaupt auszubrechen im positiven Sinne und mein Leben zu ändern und gute Entscheidungen zu fällen.
Ja, und ich denke, es ist ja, also das Prinzip Saat und Ernte, das bleibt ja auch. Diese Beziehung wurde gesät oder habe ich auch lange gesät, dieses ich mache richtig und du musst dann. Ich kann aber auch genauso gut sehen in Vertrauen und in Liebe und mich darauf konzentrieren und Gott mehr und mehr versuchen, so zu sehen. Als mein Vater, der mich liebt, egal was ist. Als mein Vater, dem ich vertrauen kann, egal was um mich herum passiert. Ich kann sehen in diese Beziehung oder ich kann halt immer versuchen zu sehen da rein, dass meine Umstände stimmen. Und wenn ich nur in meine Umstände sehe, dann sehe ich ja. auch nur ja, meine ja. Umstände. Ja. Weißt du? Und es ja, wird ja. mich, in so wie es Leben halt ist, immer wieder zurückführen zu meinen Umständen. Also was ich anschaue, worauf ich mich konzentriere, das werde ich auch sehen. Und das wird sich reproduzieren. Und ich denke, das ist was, was ich Gott sei Dank lernen durfte. In diesen Situationen, wo ich einen Kontrollverlust erlebt habe und wo ich erlebt habe, das Leben ist nicht vorhersehbar. Und auch ein Christenleben ist nicht vorhersehbar. Und Gott hat uns niemals versprochen, dass er uns vor allem einfach von allem abschirmt, was die Welt ist.
Wir sind schon fast ganz nah am Thema, aber ich möchte noch mal hören, Vinyard, ja. Wie bist du dazu gekommen eigentlich?
Jetzt fast vor 10 Jahren dazu gestoßen, also aktiv durch die Lebensart. Unsere Bibelschule in Speyer, geleitet vom Erich Lotz, das ist ja mein Onkel. Genau als meine Frau und ich geheiratet haben, hatten wir uns vorgenommen, eine Bibelschule zusammen zu machen, um ein gemeinsames Fundament zu bauen. Wir haben gemerkt, ja, wir sind beide im christlichen Kontext aufgewachsen, aber trotzdem verstehen wir Glauben doch unterschiedlich, wie jeder von uns. Und es war uns wichtig zu sagen, wir wollen ein Fundament schaffen, dass wir teilen, damit wir gemeinsam unseren Weg auch wirklich gehen können. Haben uns dann entschieden für die Lebensart, sind auch sehr froh darüber, also kleiner Werbeblock für die Lebensart, ist eine gute Schule, fordert dich auf jeden Fall heraus. Und ja, stell dich auf ein neues Fundament, das kann ich so auf jeden Fall nochmal betonen. Es war eine sehr intensive Zeit, hat viel Religiosität auf jeden Fall ordentlich zerrüttet.
Was hat dich besonders angesprochen an Vinyard, wenn du sagst, du kommst aus diesem eher religiösen, statischen Background?
Ich denke, die Freiheit hat mich auf jeden Fall im ersten Moment angesprochen und abgeschreckt. Beides war herausfordernd, aber es hat mich fasziniert. Gleichzeitig hatte ich schon immer, auch vor der Lebensart, 2016, die Zeit davor, hatte ich ja den Kontakt zum Erich. Auch intensiv, also er hat mich viel auch geprägt. Und dadurch hatte ich immer schon diese Anziehungskraft vom Übernatürlichen auch und von einem Glaubensleben, das geprägt ist von Wundern, von einer lebendigen Beziehung. Und habe das auch gelebt für mich, aber halt immer in diesem Rahmen von einem eher religiösen Kontext, wo man auf der einen Seite vielleicht auch auf Widerstände stößt, aber auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen der ist, der raussticht. Und genau, von daher hat mich das immer schon begeistert und es war lange Zeit einfach schon geplant für mich oder stand fest, ich möchte diese Schule irgendwann machen, ich möchte mir das anschauen. Geplant war nicht, dass wir in der Vinyard wirklich bleiben. Also das hat sich dann einfach so ergeben, würde ich sagen. Und jetzt mittlerweile merke ich gerade, was Anbetung angeht, ist das die Vinyard-Haltung, auch was John Wimber dazu sagt, da sehe ich mich absolut. Da fühle ich mich richtig zu Hause.
Gut beschrieben, vielen Dank. Unser Thema heute ist Anbetung und Alltag. Lass uns da mal direkt reinsteigen. Persönliche Anbetung. Erinnerst du dich an den Moment, wo du zum ersten Mal dachtest, ich will Gott anbeten, das macht einfach Sinn, so ist es?
Ich denke, es war, ich hatte schon immer, also dadurch, dass ich Musiker bin, diese Worship-Zeiten habe ich schon immer genossen. Ich war hatte immer das Glück, in Gemeinden zu sein, wo auch gute Musiker waren, was ja nicht selbstverständlich ist. Und es hat mich schon immer sehr begeistert. Und ich glaube, dass in diesen Worship-Zeiten das immer wieder so hochgekommen ist, diese Momente, wo ich gemerkt habe, wow, da ist es mehr als nur Musik, das ist irgendwie, da ist mehr und da begegne ich Gott. Ich konnte es lange nicht in Worte fassen und habe mir ganz bewusst angefangen, Gedanken zu machen, als wir mit unserer Teenie-Band damals hat unser Worship-Leiter uns Videos gezeigt vom Paul Beloche, glaube ich, oder wie der heißt. Ich weiß nicht genau, ob sein Name ausgesprochen wird. Der hat so ein Bandcoaching bei YouTube hochgeladen. Das ist auch ganz bekannt eigentlich. Und er hat dann das so beschrieben, wie er das in seiner Gemeinde aufgebaut hat. Er hat allein mit der Akustikgitarre angefangen und dann kamen Leute dazu. Und er hat bei jedem Musiker gesagt, und er hat ein Herz für den Herrn und war ein guter Musiker. Und ich habe das gehört und habe die ganze Zeit nur gedacht, was heißt das? Und habe direkt gewusst, okay, wenn ich Anbetung machen will, dann brauche ich das. Dann brauche ich ein Herz für den Herrn. Das ist wichtiger als mein musikalisches Know-how, weil er das immer wieder so betont hat. Also es hat mich schon irgendwie, ist mir einfach so hängen geblieben. Und ich glaube, dass in diesem Prozess das angefangen habe, dass ich mir, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 12, 13, angefangen habe, wirklich Gedanken zu machen darüber, okay, wie werde ich jemand, wo man sagt, der hat ein Herz für den Herrn, damit ich Worship machen kann, weil ich liebe das, Worship zu machen, aber ich will das gescheit machen. Und da ging das so für mich los, dieser ganze Begriff, was heißt es, Anbeter zu sein, was heißt es, ein Herz für den Herrn zu haben, was heißt es, auch diesen Dienst dann zu tun.
Wie hat sich dein Verständnis von Anbetung weiterentwickelt in den Jahren? Wo musstest du vielleicht auch korrigieren, wo gab es Ergänzungen oder Verschiebungen?
Ich würde sagen, so der ganz klassische Verlauf eigentlich. Also man legt los. Ich habe, glaube ich, mit 12, 13 ja, wie gesagt, angefangen in Bands zu spielen. Und natürlich war es am Anfang viel. Ich bin halt mit Freunden zusammen und mache mit denen Musik. Und wir haben da Spaß bei und das Ganze. Und dann die ersten Mal im Gottesdienst gespielt und super aufgeregt und keine Ahnung. Und dann kommen halt diese ganzen Dinge rein mit Leistungsdruck, mit ich muss aber richtig spielen und man fokussiert sich auf das Handwerk. Es sind ja alle, ich würde sagen, ganz normale Verläufe für jemanden, der das so lernt in der Kindheit und der auch schon früh irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, habe mit 11 das erste Mal vor Publikum dann gespielt. Natürlich war ich unfassbar nervös. Und das sind dann die Rückschlüsse, die wir als Kinder ziehen, sind dann halt, okay, eigentlich muss ich nur sicher sein, dass ich das kann. Dann muss ich auch nicht nervös sein. Und so. Und dann mischt sich das aber mit der Haltung in Anbetung. Und ich würde sagen, dann im Jugendalter natürlich dann mit Hillsong und Bethel und wie diese ganzen Dinge so wirklich groß wurden, dass halt die Bands musikalisch halt aufgerissen haben und riesig wurden und Stadien gespielt haben und was weiß ich. Das hat einen natürlich begeistert und man hat gedacht, so sieht das aus. So sieht aus. Also das ist das Ziel, sage ich mal. Und dann hat man das halt gemacht und ich habe viel, immer viel gespielt. Also viel in Gottesdiensten, Jugendgottesdienste, verschiedene Veranstaltungen. Ich war sehr viel unterwegs mit der Musik. Das sind all die Dinge, die im Laufe der Zeit, wenn man auch Jesus da näher kommt, die werden konfrontiert. Und ich würde sagen, dass was sich dann von einem Verständnis, Lobpreis ist irgendwie auch ein Event, ist wichtig, dass da, ja, das ist eine Veranstaltung und so, also diese ganzen Dinge, die haben sich einfach mit der Zeit natürlich verändert, wo ich merke, Lobpreis ist. Anbetung ist ein Lebensstil, Anbetung ist jeden Tag. Anbetung ist so viel mehr als das, was sonntags auf der Bühne passiert. Das ist der kleinste Teil. Wie kommt man drauf, dass die halbe Stunde am Sonntag so eine große Rolle spielt in unserem Leben? Es ist nur eine halbe Stunde der Woche. Ich kann nicht sagen, ich bin Anbeter, wenn ich nur diese halbe Stunde im Griff habe. So, das ist schwierig. Und ich würde sagen, das war der Prozess, in den man einfach, würde ich sagen, eintaucht, wenn man mit einem offenen Herzen da reingeht und die Gott einen führt. Ja, wurden da einige Erwartungen wurden korrigiert. Es wurde viel ergänzt, wurde viel verschoben und es geht weiter. Also jedes Mal, ich habe aufgehört zu denken, man kommt da an einen Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich fertig. Das passiert nicht, weil Gott so ist. Er nimmt ja kein Ende. Und so, ja, wächst so die Haltung immer weiter.
Du hast von Vorbildern gesprochen, also Menschen, die dich beeinflusst haben, und zwar einerseits positiv, andererseits auch negativ im Sinne von, dass Leistung, Vergleich oder Druck entstanden ist. Was für Personen oder Bands haben dich noch beeinflusst?
Ja, ich würde schon sagen, dass Bethel eine große Rolle gespielt hat. Die mochte ich immer sehr gerne. Hillsong habe ich eine Zeit lang viel gehört und habe auch mich mit den Worship-Leitern beschäftigt. Was war noch so dabei? So aus meinem persönlichen Umkreis, würde ich sagen, war auf jeden Fall mein Onkel, der Erich, eine großer Influencer. Genau, ansonsten würde ich sagen, in meiner Jugendzeit, Teenie-Jugendzeit, war ich in der Gemeinde mit vielen, also Musikern, die so im Anfang 20 waren, so, und das waren auch einige, die mich dann doch sehr geprägt haben. Ansonsten hat sich das, glaube ich, mit dem ich will so sein wie der und der recht schnell gelegt, weil ich gemerkt habe, dass dieses ich will so sein wie irgendjemand anfangs viel gegründet war, einfach im Musikalischen, also ich würde gern so gut singen können wie der oder ich würde gern das so gut können wie der und der, und da habe ich schon gemerkt, das macht halt sehr viel unzufrieden und es hat sich dann irgendwann gelegt. Und genau, und ich glaube auch, dass ich will so sein wie ist halt immer ein Vergleich, also, und Vergleiche lösen Druck aus. Und man muss, glaube ich, irgendwann erkennen, dass Jesus uns nicht vergleicht. Tut er nicht. Unsere Anbetung vergleicht er auch nicht. Unseren Lebensweg vergleicht er nicht. Wir stehen als Christian, als Jonas vor ihm. Und bei ihm ist nicht, ja, guck mal, willst du nicht mal sehen, wie er das gemacht hat? Gibt's nicht. Und der Fokus auf ihn löst, glaube ich, dieses ganze Leistungs- und Vergleich- und Druckdenken.
Du hast also irgendwann so einen Frieden gespürt, so, ich habe jetzt einen eigenen Stil entwickelt und der darf sein und der hat auch eine Schönheit. Wie viele Jahre hat das ungefähr gedauert, bis du an diesem Punkt gekommen bist?
Ich würde sagen, da war ich, keine Ahnung, zu 28, 29, so langsam. Da, wo ich gespürt habe, dass Gott mir eine Salbung gibt, dass er mich salbt und dass er mir einen Auftrag gibt. Ich glaube, da hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss gar nicht sein wie irgendjemand sonst, sondern ich bin Jonas und ich kann das und das und das ist gut so und dafür, das nutzt auch Gott so und das ist der Rahmen, in dem er mich nutzen will. Es geht gar nicht darum, dass es so läuft, wie ich es mir vorstelle, sondern dass ich die Möglichkeiten, die Gott mir gibt, sehe und da gehorsam bin. Und da entsteht, glaube ich, auch eine gewisse, es ist nicht mal eine Selbstsicherheit, es ist eine Sicherheit in ihm, dass er uns nicht Dinge aufträgt, zu denen er uns auch nicht ausstattet.
Du hast gesagt, Gott hat mir eine Salbung gegeben und das ist mir dann bewusst geworden, eine Salbung und einen speziellen Auftrag. Mhm. Umschreib das mal ein bisschen, dass die Hörer das verstehen.
Als Worship-Leiter geht es viel darum, die Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Das ist ja unser Auftrag, in die Anbetung sie zu führen. Und ich denke, Gott gibt uns dazu Schlüssel. Er befähigt uns durch Salbung, durch Dinge, die er uns gibt, das zu tun. Für mich war irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie ich am schnellsten und am besten und am kraftvollsten Menschen in die Anbetung führen kann, ist, wenn ich als Jonas meinen Jesus anbete. Das ist so ein Schlüssel, einer dieser Schlüssel. Wo ich merke, wenn ich Worship leite und ich habe das Gefühl, irgendwie, wir kommen überhaupt nicht voran. Irgendwie ist komisch, der Raum ist total gespalten und die Aufmerksamkeit ist nicht da und wir sind nicht wirklich in der Anbetung gerade drin. Dann ist für mich ein Ding zu sagen, ich fange an, meinen Jesus anzubeten, ganz persönlich. Also ich singe über meinen Jesus, so wie ich ihn sehe. Und ich merke, da ist Salbung. Und da kommt dann die Gegenwart Gottes und da ändert sich dann der Raum vielleicht auch und es wird leichter, in seine Gegenwart zu finden. Genau, das wäre so ein Punkt, den Gott mir gegeben hat.
Also zu lernen, ein Anbeter zu sein, im musikalischen Sinne oder ein Anbetungsleiter zu sein, hat viel damit zu tun, zu merken, wer man selber ist und den eigenen Weg zu verstehen.
Genau.
Ja, sehr schön. Super. Du spielst verschiedene Instrumente. Ist Musik eigentlich dein stärkster Zugang in die Anbetung Gottes oder hast du noch andere Türen, die du gerne benutzt?
Das ist schon mein stärkster Zugang, würde ich sagen. Allerdings auch der teilweise am blockiertesten ist, weil er ist halt verbunden mit meinem Dienst. Das heißt, wenn ich Musik mache, denke ich viel über Worship-Leiten nach. Und Worship-Leiten ist nicht meine Anbetung zwingend, also nicht nur. Und ich merke, dass ich mittlerweile versuche, das ist Übungsfeld für mich, zu sagen, ich will seine Gegenwart und spüren und ihn anbeten ohne Hilfsmittel. Also ich stelle mir dann so ein Drehding und dann stelle ich mir da 6 Minuten ein und dann mache ich auf Start und dann versuche ich nichts anderes zu tun. auf ihn zu schauen und ihn wirklich mit dem, was ich einfach gerade bin, hab oder was auch immer, dass einfach mein Fokus bei ihm ist, dass ich das übe, Fokus zu halten auf ihn. Und da denke ich, das ist ein guter Zugang zur Anbetung. Und letzten Endes denke ich, Zugang zur Anbetung ist ja auch eine spannende Formulierung, weil Anbetung ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Und nicht unbedingt ein Gefühl, in das ich einsteigen muss. Und da denke ich auch, Zugang zur Anbetung habe ich immer. Ich kann jederzeit, egal was ich mache, sagen, nee, Gott, du bist richtig krass. und ich liebe dich von meinem ganzen Herzen und ich will mit dir zusammen sein und ich will dir folgen und dir treu sein. In diese Haltung kann ich ja jederzeit eintauchen. Und es ist unabhängig davon, ob ich das jetzt gerade fühle oder nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr bedeutsamer Zugang zur Anbetung. Den werden wir nicht immer haben. Wenn wir irgendwann im Himmel sind, ist es rum. Dann, das lesen wir in der Offenbarung 4 und 5, wie das aussieht im Himmel. Wenn wir Gott sehen, dann beten wir. Fertig. Das wird so sein. Und jetzt haben wir noch die Entscheidung. Aber das heißt auch, dass jetzt unser Worship doch auch sehr kostbar ist.
Mhm. Wir sprechen oft über eine Bibelstelle, Römer 12, Vers 1, wenn wir über Anbetung sprechen in der Vineyard-Bewegung. Paulus schreibt, in eine Kultur mit ganz vielen kultischen Bräuchen, wo ganz viel gerasselt wurde und Dinge getan wurden und Orte besucht wurden und Brandopfer und auf eine bestimmte Art, um Gott anzubeten. Aber was Paulus hier der Ortsgemeinde sagt, hey, lasst einfach euer Leben Gott anbeten. Mhm. Das ist das, was Sinn macht. Was meinen wir, wenn wir in der Vineyard von Anbetung als Lebensstil sprechen?
Ich würde sagen, dass wir dadurch ein Verständnis meinen, eine Haltung meinen, die zeigt, dass es nicht um spezifische Handlungen geht, die ich vollziehe für meinen Gott, sondern ein Verständnis, in das wir eintauchen, wo wir sagen, alles, was ich tue, nicht nur irgendwas, was ich separiere, ist für ihn, sondern alles, was ich bin, ist für ihn. Das heißt, ich kann, meine Anbetung ist, ich stehe sonntags auf der Bühne und abends bin ich bei der Arbeit und mache meine Arbeit gewissenhaft, so gut ich kann. Es geht darum, Jesu Verständnis vom Leben höher einzuordnen als meins und zu versuchen, ihn wiederzuspiegeln, egal wo ich bin, weil ich denke, dass Anbetung, also was ist die höchste Form, wenn du jemanden verehrst, du willst so sein wie er. Es ist Nachahmung, es ist zu versuchen, so zu sein. Und ich denke, so ist es mit Jesus genauso, mit unserem Leben. Wir versuchen, Jesus wiederzuspiegeln, wir versuchen, so zu sein wie er, wir versuchen, gehorsam zu sein. Und das ist viel, viel anspruchsvoller, als eine halbe Stunde sonntags ein Lied zu singen oder 4 oder 5, keine Ahnung. Das ist das, was mich auch begeistert an Vineyard, dass dieses Verständnis geprägt wird. Hey, Sonntag ist cool, aber worum es geht, ist Montag bis Samstag. Da zählt es wirklich.
Wenn wir jetzt Hörer haben, die überhaupt nicht Instrumente spielen, gar nicht musikalisch sind, so kannst du mal so 3 Alltagsschlüssel geben, die helfen würden, unseren Alltag als Anbetung zu verstehen?
Dankbarkeit. Fang an, Dankbarkeit zu üben. Egal, was es ist. Ich kann jetzt hier sitzen und sagen, Gott, danke, dass ich einen Laptop habe. Danke, dass es möglich ist, dass wir miteinander sprechen können über die Distanz. Danke, dass hier, was weiß ich, eine Wasserflasche steht, dass ich Zugang zu Wasser habe. Danke, dass ich versorgt bin. Danke, dass die Sonne scheint. Danke, dass, also ich glaube, diese dankbare Grundhaltung einzunehmen, ist ein absolut guter Schritt. Im Alltag anzubeten, können wir immer machen, egal was wir machen. Und es hat auch den super Nebeneffekt, dass es uns dann deutlich besser geht, weil Dankbarkeit trumpft über Angst dann in dem Moment. Genau, und dann würde ich auch sagen, ich bete an, indem ich, also wie bin ich in meiner Familie zum Beispiel? Welche Haltung nehme ich an als Vater, als Ehemann? Lasse ich mich da von meinen Gefühlen durch die Gegend dengeln und mache halt so, wie ich denke? Oder nehme ich eine Haltung ein, wo ich sage, nein, ich bin Mann Gottes oder ich bin eine Frau Gottes und ich lebe mein Leben auch für mein Umfeld, nicht nur für mich. Ich denke, das ist auch eine anbetende Haltung. Und vielleicht noch ein letztes Ding, wo ich sagen würde, was konsumiere ich zum Beispiel? Vielleicht da in den Prozess reinzugehen, zu sagen, Gott, gefällt dir das, was ich mir anschaue? Gefällt dir das, womit ich so meinen Tag verbringe, also womit ich mich auch fülle, weil du wohnst in mir? Gefällt dir das, was da reinkommt oder eher nicht? Und da vielleicht auch dann Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hey, lasse ich auch ein paar Sachen sein, weil ich denke, ja, eigentlich passt es nicht. Würde ich sagen, ist auch eine anbetende Grundhaltung.
Also Anbetung im Alltag kann ganz einfach beginnen durch Dankbarkeit, durch eine dienende Haltung unserem direkten Umfeld gegenüber, also nicht Leuten, die wir einmal im Jahr sehen oder so, wo es mal ganz nice ist, irgendwie auch freundlich zu sein, aber Menschen, die ich jeden Tag treffe. Mhm. Und einfach die Frage, womit verbringe ich meine Zeit? Was konsumiere ich? Gefällt es eigentlich Gott? Mhm. Genau. Also ganz praktische Schritte, wie wir Anbetung als Lebensstil mal hinterfragen können. Wenn wir mit Jesus leben, aber Anbetung in diesem Sinne nicht unseren Alltag berührt, was geht uns verloren?
Ich würde da gern einen Psalm zitieren, und zwar Psalm 95, 11. Also ich habe da am Sonntag drüber gepredigt, da kann man mal reinschauen.
Sehr gut.
Deswegen ist das sehr aktuell gerade. Jedenfalls steht, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das ist der letzte Vers in diesem Psalm. Das klingt jetzt ziemlich krass, aber worauf ich hinaus will, ist, im Kontext von diesem Psalm geht es um das Volk, wie es in Meriba, Massa in der Wüste war und Durst hatte und Mose auf den Stein geschlagen hat, Wasser kam. Ne? Und Gott konfrontiert die Haltung des Volkes zu der Zeit. Was uns verloren geht, wenn wir Anbetung ausschließen, denke ich, ist die Ruhe Gottes. Weil unser Herz, unsere Seele, die braucht es. Die braucht, dass wir wegschauen von uns. Die braucht es, dass wir uns Zeiten einräumen am Tag, wo wir uns nicht mit dem Weltschmerz auseinandersetzen, nicht mit unseren eigenen Problemen, nicht mit unseren, keine Ahnung, ganzen Umständen, in denen wir drinstecken, mit dem allen, was so schwierig ist. Wir brauchen das, um in Ruhe einkehren zu können, dass wir sehen und uns erinnern, Gott ist Gott, Gott ist souverän, er ist mächtig, er ist da, er ist vollkommen, er hat alles im Griff. Und ich denke, dass ein Herz, was anbetend durch den Alltag gehen will und das versucht zu etablieren, wird viel, viel leichter in eine Ruhe kommen, als ein Herz, was das nicht möchte. Oder wenn wir sagen, ist mir nicht wichtig, Anbetung ist halt nichts für mich, ja, habe ich halt keinen Zugang. Ich denke, es ist wert, darum zu kämpfen, das zu lernen und zu etablieren im Leben, weil ich glaube, was uns verloren geht, ist Frieden und Ruhe.
Ganz spannend, es wird auch oft so betont, denke ich, bei uns in Vineyard, wir werden in das verwandelt, was wir anbeten. Mhm. Du hast vorhin in der Einleitung gesagt, wir werden in das verwandelt, was wir anschauen. In dem Sinne, wenn wir Gott in unserem Alltag anbeten, werden wir von seinem Frieden erfasst, weil Gott ist im Frieden tatsächlich.
Richtig, richtig.
Gott ist nicht in der Hektik, nein, in der Panik, im Machen. Gott genügt sich selbst und wir dürfen einsteigen.
Richtig.
Ruhe Gottes als Geschenk der Anbetung.
Ja, wir müssen da ja auch zu beachten, also Gott braucht unsere Anbetung nicht. Ist ja nicht wie in, gibt es so einen Film, Kampf der Titanen heißt er, glaube ich, da geht es um die ganzen griechischen Götter. Und da ist ja die Prämisse, die Menschen hören auf, sie anzubeten, deswegen werden sie schwach oder so.
Ja.
Es ist ja nicht so. Das heißt, Gott, an ihm ändert sich nichts, ob ich jetzt mein Leben anbeten führe oder nicht. Das ändert an seiner Person gar nichts und an seiner Macht. Aber in unserem Leben hat es eine ganz, ganz große Auswirkung.
Super schöner Punkt. nicht Gott braucht unsere Anbetung, aber wir brauchen es, Gott anzubeten.
Richtig.
Genau. Es zentriert uns und es bringt uns in die volle Menschlichkeit, zu der Gott uns geschaffen hat.
Es bringt uns, glaube ich, in die Schöpfungsordnung oder näher an die Schöpfungsordnung zurück, wie wir eigentlich geschaffen sind.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Sehr schön. Im Charismatischen hat man manchmal das Gefühl, dass vor allen Dingen so in den Versammlungen, und du hast vorhin angesprochen, so große Gottesdienste, Mega-Events, und das ist auch alles super schön, aber dass am Ende das Event auf einmal wichtiger wird als Gott eigentlich. Mhm. Was passiert, wenn wir die Erfahrung des Anbetens, den Rush, mehr suchen als Gott?
Mhm. Anbetung verliert Bedeutung in dieser Situation. Aber worum ich mir, glaube ich, viel mehr Gedanken machen würde, ist, was prägen wir, wenn wir so unterwegs sind? Ich bin ja verantwortlich als Anbetungsleiter für das, was auch in die Gemeinde hineingeprägt wird. Und wenn mein Herz ist, ich will jetzt hier was Krasses erleben und ich will das spüren und ich will in diesen Rausch eintauchen, den es gibt. Das ist auch so. Also eine Musik ist emotional, das aktiviert ganz viel in uns. Und dann kommt der Geist Gottes dazu und alles. Also das, ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat. Ich glaube, wahrscheinlich jeder von uns hat es schon mal zu einem Zeitpunkt erlebt, wo man so, wow, Anbetung, das ist Wahnsinn. Problem ist, wenn wir uns so sehr darauf fokussieren, das ist schwer im Alltag zu rekonstruieren. Und wenn, sage ich mal, der normale Gottesdienstbesucher denkt, das ist die normale Anbetung, dann wird das eine Erwartung erwecken, die nicht wirklich zu stillen ist. Und ich denke, das ist dann ein Problem für vielleicht nicht mal für uns primär, weil wir vielleicht ein größeres Verständnis haben und dann uns abkanzeln können davon auch im Alltag und sagen, ja, ich brauche jetzt nicht zu erwarten, dass sich das genauso anfühlt, wenn ich mit 500 Leuten anbete, wie wenn ich das jetzt alleine mache, dass das einfach ein bisschen anders ist und das ist in Ordnung. Aber für die das vielleicht nicht wissen, ist das ein Riesenproblem, weil sie denken dann, sie machen was falsch. Sie denken dann irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an und dann habe ich vielleicht nicht richtig angebetet. Genauso ist halt das Problem, die Rückschlüsse, die wir ziehen. Ich bin großer Fan davon, keine Rückschlüsse zu ziehen, weil es meistens auch vor allem mit Gott nicht, weil das keine gute Idee ist. Aber ich denke, dass der Rückschluss ist dann, wenn es nicht so ist, dann läuft was falsch. Und ich denke, Anbetung ist dann richtig, wenn wir angebetet haben. Dann ist es richtig. Und wenn Gott sich entscheidet zu kommen, ist es, also natürlich, das wollen wir zu 100%. Aber meine Anbetung sollte davon nicht abhängig sein. Das ist auch die Haltung, die John Wimber geprägt hat. Dass er gesagt hat, ob Gott sich entscheidet, uns zu besuchen während der Anbetung, oder dass seine Gegenwart sich breit macht in der Anbetung, das ist so ein Nebenprodukt davon, das passiert. Ob ich anbete oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob er entscheidet, aufzutauchen oder nicht. Ich anbete, weil er würdig ist. Punkt. Und ich denke, diese Haltung sollten wir einnehmen.
Ja. Ist ja schon eine super spannende Geschichte, weil Gottes Gegenwart sich ja teilweise so stark manifestiert in den Anbetungszeiten. Und man das Gefühl hat so, wow, der Himmel ist wirklich hier. Und es fällt einfach, man möchte gar nichts anderes machen, als sich vor Gott auszubreiten und ihn anzubeten. Mhm. Und dann gehen wir aber eben in unseren Alltag. Da ist der Montagmorgen, der Dienstagmorgen. Und wir versuchen, das irgendwie zu reproduzieren, weil es so toll ist. Und dann sagst du aber, naja, Dankbarkeit bleibt und dem Umfeld dienen und was konsumiere ich, ja, dann bete halt so an. Das ist schon echt heftig, oder?
Ja, das ist ein krasser Cut. Und so ist es aber. Es gibt diese Momente, wo es super leicht ist und die können in Gemeinschaft sein, die können aber auch alleine sein. Also ich glaube, das ist, und wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin durch den Pfälzerwald und dann die Sonne da irgendwie durch die Blätter und was, und dann habe ich natürlich die Momente, wo ich denke, hey, Gott, Wahnsinn, wie cool bist du? Aber es gibt auch die Momente in meinem Alltag, wo ich, keine Ahnung, wo ich zu Hause sitze und gerade richtig Angst spüre oder irgendwas da ist und ich merke, es geht mir nicht gut. Und ich merke, und jetzt anbeten? Boah, nee. Und ich denke, dass das ist unser Alltag. Dieses Spektrum ist da. Und dann darf dieses Spektrum auch in unseren Gottesdiensten sein. Von Momenten, wo es irgendwie sich schwer anfühlt, wo man merkt, irgendwie die Atmosphäre ist vielleicht nicht so ganz und alles gerade irgendwie, aber ich bete trotzdem an, das ist mein Ziel dieser Zeit. Oder ich genieße einfach das, wenn es leicht ist. Und danke Gott dafür, dass es leicht ist. Und genauso gut kann ich ihm danken, dass es gerade schwer ist, weil ich dann halt was lerne und mein Glauben gestärkt wird und mein Vertrauen gestärkt wird. Aber ich denke, die Grundhaltung, wenn die bleibt, egal was ist, Gott, ich will anbeten, dann hast du halt einen ordentlichen Sinn in deinem Leben.
Oh ja.
Der trägt.
Hast du schon Zeiten erlebt, wo die Anbetung in den Gemeinden oder in den Events, wo du gespielt hast, einfach so massiv war und du dann aber gemerkt hast, das trennt sich von meinem gelebten Leben gerade?
Ja, bestimmt. Ich glaube, dass die Gegenwart Gottes ja auch immer das Potenzial mit sich bringt, dass Dinge in uns konfrontiert werden, die nicht in Ordnung sind. Und der Geist Gottes führt uns zur Umkehr. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Gefahr, was man daraus macht. Du kannst dich dann der Gegenwart entziehen, weil du denkst, oh nee, stimmt, das passt nicht. Ich habe jetzt die Woche das und das gemacht und jetzt bin ich hier und das passt nicht zusammen. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott will. Und gleichzeitig ist es das, was Gott will, dass du merkst, ja, die Gegenwart Gottes ist kostbar. Und nicht alles, was ich tue, passt da rein. In die Gnade Gottes passt alles. Ne? Und der Zugang ist frei zu uns, für uns. Ja. Aber ich denke, die Gegenwart Gottes auch in unserem Leben zu etablieren und eine Kultur zu schaffen, wo wir in der Gegenwart Gottes gehen und bleiben und nicht nur diese Momente haben am Sonntag, da ist es dann auch dran, dass wir unser Leben dementsprechend aufräumen und anerkennen, dass Gott nicht alles gefällt, was wir tun und dass es nicht egal ist, was ich mache. Aber dass es diese Zeiten gab in der Anbetung, wo ich gemerkt habe, das irgendwie mein Leben und das passt noch nicht so richtig zusammen, habe ich erlebt. Aber ich denke, es ist wichtig, die Gnade Gottes da drin nie zu vergessen. Und dass es eine Einladung ist in einen neuen Lebensstil, auch diese Momente. Eine Einladung ist, umzukehren.
Ja, Gottes Gegenwart als Einladung in seine Gegenwart. Mhm. Wir haben jetzt viel über Intimität mit Gott, könnte man sagen, gesprochen, seine Nähe, das sind so Stichworte, die uns in Vineyard wichtig sind, was betont wird. Es gibt aber auch Menschen, für die das total schwer ist. Gute Freunde von mir sagen, du, ich habe Gott eigentlich noch nie gespürt. Wie ist es bei dir? Fällt es dir eher leicht oder schwer, Gott zu spüren?
Ich denke, in der Anbetung fällt es mir eigentlich sehr leicht. Er war nicht immer so. Aber es wurde in der Anbetung für mich aufgeschlossen, dass ich Gott spüren konnte. Und von da ist es jetzt so der Ort, wo ich das auch am schnellsten tue. Ob es jetzt irgendwie so diese Gänsehaut ist, wenn es dir so ein Rücken so ein bisschen runterläuft oder wirklich eine Schwere kommt und so. Hat sich mit der Zeit alles ein bisschen aufgeschlossen, aber am einfachsten ist es für mich geworden, als ich aufgehört habe, mich so zu stressen, dass ich es spüren muss. Gerade am Anfang in der Vineyard, dass ich es also mit der ganzen Manifestationen und sowas, das kannte ich ja so in dem Sinne schon aus der Ferne, aber nie so wirklich aus der Nähe. Ich habe es selbst nie wirklich erlebt. Und das erweckt ja natürlich schon, wenn das bei dir nicht so ist und bei vielen anderen siehst du es aber, weckt es so eine Erwartungshaltung, so warum ist denn das nicht, stimmt da irgendwas nicht? Und dann bist du auf der einen Seite, ich kann mich noch erinnern, auf der einen Seite dachte ich, ich will nichts lieber als jetzt umfallen, aber ich will auch nicht umfallen. So, und da ist man einfach, und ich glaube, das ist ein Prozess, den Gott auch mit uns geht, wo er uns auch zeigt, es ist in Ordnung, Kontrolle loszulassen und vor allem halt die Kontrolle komplett loszulassen, ob es jetzt, also die Kontrolle darüber, ob es passiert, aber auch die Kontrolle darüber, ob es nicht passiert. Das dürfen wir beides loslassen und in diesem Sweet Spot, würde ich sagen, ist es am entspanntesten, weil es eigentlich keine Rolle spielt, ob ich ihn jetzt wirklich spüre, also körperlich spüre oder vielleicht auch innerlich spüre. Natürlich ist es schön, aber es ist nicht, meine Wahrnehmung könnte niemals der Indikator oder sag ich mal, oder der, weiß ich nicht, so der Beweis sein dafür, dass er jetzt da ist oder nicht, weil das ist einfach, das System Mensch ist halt fehlerhaft. Also ich hab nicht den Anspruch an meine Gefühle, dass sie das immer widerspiegeln müssen.
Also wir erleben Gott im Grunde auch so, wie wir einfach vom Typ her sind. Und wenn wir eher mit dem Kopf durchs Leben gehen, ganz viel im Kopf regeln, wird Gott einfach vielleicht auch durch Logik oder durch Gedanken in unserem Kopf aktiv sein. Mhm. Wenn wir eher ein Spürer sind, ein Fühler sind, eher auf soziale Kontakte abfahren, dann wird Gott sich da eher manifestieren. Mhm. Also wenn wir Gott jetzt nicht körperlich erleben oder irgendwas, dann sagt es eigentlich nichts über Gottes Einstellung uns gegenüber, sondern es sagt eher darüber, was wir für ein Typ sind.
Ja, würde ich auch so sagen, dass er uns kennt und dass wir uns da entspannen können, dass er uns auch so begegnet, wie wir das auch vertragen können. Und sehr gleichzeitig cool. Glaube ich auch absolut dran, dass er uns herausfordern will und dass er uns durchaus auch mal auf Art und Weise begegnen, wo wir merken, okay, das fordert mich heraus, aber ja, wir versuchen das jetzt.
Ja, sehr schön. Genau. Gott wird immer weiter uns an den Rand unserer Möglichkeiten führen. Yes. Immer in den Bereich, wo wir ihn total doll brauchen. Mhm. In der Regel sind es Dinge, die uns noch unbekannt sind. Ja. Mhm. Er führt uns immer in ein unbekanntes, weites Land. Aber dadurch wird es auch nicht langweilig, wenn wir mit Jesus unterwegs sind.
Absolut nicht.
Du bist Teil des Worship und Creative Arts Leitungsteams und das ist ein Team von Leuten, die sagen, wir wollen das Thema Anbetung in der Vineyard im deutschsprachigen Raum fördern. Wir wollen Verständnis dafür erwecken. Wir wollen aber auch ganz praktisch Leuten Tools zur Verfügung stellen, dass vor allen Dingen in den Gottesdiensten, aber auch darüber hinaus das Thema präsent ist und kraftvoll ist. Was wünschst du dir beim Thema Anbetung für die Vineyard-Bewegung in den nächsten Jahren? Was sind die Challenges? Was müsste geschehen?
Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir zurückfinden zu dem, wo wir herkommen. Ich kenne ja nicht, wo wir herkommen. Ich bin noch zu jung dafür, um wirklich sagen zu können, die gute alte Zeit, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die wirklich war. Aber mich begeistert, also da brennt mein Herz für, dass wir Menschen werden, die Gott anbeten, ganz egal, was um uns ist, was in uns ist, was in der Welt passiert. Es ist so einfach, sich einschließen zu lassen davon. Und sich gefangen nehmen zu lassen von all den Sorgen und Ängsten, die uns bedrängen oder von den Dingen, die uns nicht gefallen oder, ja, es gibt so viele Gründe, die sich uns aufdringen. Das ist ein wichtiges Wort, die sich uns aufdringen, die uns davon abhalten, anzubeten. Aber es sind genau diese Dinge, die unser Leben auch so bitter machen. Und so viel in unserer Gesellschaft sagt immer, ja, es ist halt wie es ist und alles total zynisch und irgendwie. Und ich denke mir, nee, wir haben Jesus. Und wir können doch nicht genauso durch die Welt schlappen, wie der Rest der Welt. Paulus hat es, denke ich, sehr gut verstanden, dass auch also dieser Umgang von uns mit schwerer Zeit, mit Bedrängung, dass das ein Licht sein kann für unser Umfeld. Und dass man, dass sie, wie wir mit diesen Umständen umgehen, sehen, ah, warte mal, da ist was anders. Und sie Jesus erkennen. Oder halt, wir ärgern uns einen lieben langen Tag, weil das Leben halt irgendwie schwer ist und die sich dann denken, ja gut, das mit Jesus scheinbar nicht so einen Riesenunterschied zu machen. Wo ich denke, okay, lass uns zurückfinden in diese Haltung, dass Gott immer würdig ist, ob mein Leben gerade glänzt und alles wunderbar ist oder ob ich gerade wirklich im Mist sitze, ist eigentlich egal, was wichtig ist. Ist, dass Gott würdig ist und dass er mich gefunden hat und dass ich dankbar bin dafür, dass ich nicht alleine bin und dass ich mich darauf fokussiere und damit auch zum Licht werde in meinem Umfeld, wo die Menschen sehen, okay, dem mag dieselbe Kacke passieren wie mir, aber irgendwie hat er Hoffnung. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Zeugnis für unser Umfeld, wenn wir mit dieser Haltung durchs Leben gehen können. Und es ist absolut nicht die einfache Haltung. Und es ist nicht die Haltung, wo du dich immer super fühlst und wo du dann deiner Seele nachgehen kannst oder, nee, es ist eine Haltung, die sehr viel damit zu tun hat, wie wir uns aktiv positionieren und wo wir eine Haltung einnehmen, die geführt ist von unserem Geist. Ja, von der Connection zum Heiligen Geist, zum Vater. Davon sind wir dann geführt und nicht von unseren Gefühlen. Und ich denke, wenn wir das auch ein bisschen aus unseren Worship-Zeiten rausbekommen, dass es überhaupt nicht so wichtig ist, wie du dich gerade fühlst oder ob dir das gerade gefällt oder was auch immer, da so für Gedanken kommen, die dich ablenken wollen. So, dann denke ich mir, okay, dann, ich glaube, das wäre eine gute Entwicklung, wenn wir uns in diese Richtung bewegen und zurück zu dieser einfachen Haltung: Gott, du bist würdig, deswegen bete ich an, Punkt. Mehr brauche ich nicht.
Also unseren Alltag und unsere Anbetung übereinander legen und keinen Unterschied mehr sehen.
Ja.
Super. Mhm. Vielen Dank, Jonas. Es war ein ganz tolles Gespräch mit dir.
Sehr gerne.
Ich habe ein paar Dinge, die ich mitnehme, die ich selber durchdenken will. Fühle mich auch neu herausgefordert, wirklich Gott anzubeten. Und ich will dir einen inspirierenden Abschluss noch abringen. Was sagt Jesus in diesen Tagen zu Vinyard Dach? Du hast die Bühne.
Ich habe die Bühne. ich glaube, es wird alles gut werden. Er hat das alles im Griff. Er ist gut. Wir können ihm komplett vertrauen. In jeder Situation, die wir in unserem Leben erleben oder von der wir hören, die um uns ist, es bleibt, Gott ist in Kontrolle. Wir können uns darauf verlassen und wir können in diesem Wissen in die kommende Zeit gehen und uns entspannen und ruhen in dem Wissen, dass Gott ist und dass er gut ist.
Das war Vinyard Flow. Ich bin Christian Reschke und war heute im Stream mit Jonas Burg aus Speyer. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen einen mega tollen Jahresübergang und einen großartigen Flow in das Jahr 2026. Bye, bye!